Daenerys. Der Himmel leuchtete in einem gnadenlosen Blau, und nicht die kleinste Wolke war zu sehen. Bald glühen die Ziegel in der Sonne, dachte Dany. Unten im Sand werden die Kämpfer die Hitze durch die Sohlen ihrer Sandalen spüren. Jigi nahm Dany die Seidenrobe von den Schultern und Iri half ihr ins Badebecken. Die aufgehende Sonne schien durch den Persimonenbaum und ließ das Wasser glitzern. »Auch wenn die Arenen wieder eröffnet werden, muss euer Gnaden denn persönlich hingehen?« fragte Missandei, während sie der Königin das Haar wusch. »Halt Meren wird dort sein, um mich zu sehen, liebes Herz.«
»Euer Gnaden«, sagte Missandei, »diese hier bittet euch um die Erlaubnis zu sagen, dass Halb Meren dort sein wird, um Männer bluten und sterben zu sehen.«
»Sie hat nicht Unrecht, wie die Königin wusste, aber das spielt keine Rolle.« Bald war Dany so sauber, wie es nur möglich war. Sie drückte sich hoch und stand tropfend auf. Das Wasser rann an ihren Beinen hinunter und bildete Perlen auf ihren Brüsten. Die Sonne stieg am Himmel höher, und bald würde sich ihr Volk versammeln. Sie hätte am liebsten den ganzen Tag in dem duftenden Becken gesessen und hätte gekühlte Früchte von silbernen Tellern gegessen und von einem Haus mit einer roten Tür geträumt. Doch eine Königin gehörte ihrem Volk, nicht sich selbst. Jigi brachte ein weiches Tuch und trocknete sie ab.
»Khaleesi, welche Toka wünscht ihr heute zu tragen?« fragte Iri.
»Die aus gelber Seide.« Die Königin der Kaninchen konnte sich nicht ohne ihre Schlappohren blicken lassen. Die gelbe Seide war leicht und kühl, und unten in der Arena würde es sengend heiß sein.
»Der rote Sand wird die Sohlen jener verbrennen, die bald sterben müssen.«
»Und darüber den langen roten Schleier.«
»Der Schleier würde verhindern, dass ihr der Wind Sand in den Mund wehte,
und das Rot wird auch Blutspritzer verbergen.«
Während Jigi ihr das Haar bürstete und Iri ihr die Nägel lackierte, unterhielten sie sich fröhlich über die Kämpfer, die am heutigen Tag aufeinandertreffen würden. Missandei kam wieder nach draußen.
»Euer Gnaden, der König bittet um eure Gesellschaft, wenn ihr angekleidet seid, und Prinz Quentin ist mit seinen Dornischen gekommen. Sie wollen mit euch sprechen, wenn es euch recht ist.«
»Heute wird mir wenig recht sein.«
»An einem anderen Tag.«
Unten in der großen Pyramide erwartete Sir Barristan sie neben einem geschmückten offenen Palankin inmitten von Messingtieren.
»Sir Großvater«, dachte Dany.
Trotz seines Alters wirkte er groß und stattlich in der Rüstung, die sie ihm geschenkt hatte.
»Ich wäre glücklicher, wenn ihr heute Unbefleckte als Wachen um euch hättet, euer Gnaden«, sagte der alte Ritter, während Hitzdar ging, um seinen Vetter zu begrüßen.
»Die Hälfte dieser Messingtiere sind unerprobte Freigelassene.«
»Und die andere Hälfte sind Mirena, auf deren Loyalität man sich nicht verlassen kann.«
Aber das sagte er nicht. Selmy misstraute allen Mirenern, selbst den Schurschädeln.
»Und unerprobt werden sie bleiben, solange wir sie nicht selbst auf die Probe stellen.«
»Unter einer Maske kann sich vieles verbergen, euer Gnaden. Ist der Mann hinter der Eulenmaske die gleiche Eule, die euch gestern und vorgestern bewacht hat? Wie können wir das wissen?«
»Wie soll Meren je den Messingtieren vertrauen, wenn selbst ich es nicht tue? Unter diesen Masken stecken gute, tapfere Männer. Ich lege mein Leben in ihre Hände.«
Dany lächelte ihn an.
»Ihr macht euch zu viele Sorgen, Sir. Ich habe euch an meiner Seite. Was brauche ich da noch anderen Schutz?«
»Ich bin nur ein einziger alter Mann, euer Gnaden.«
»Der starke Belvas wird ebenfalls bei mir sein.«
»Wie ihr sagt.«
Sir Barristan senkte die Stimme.
»Euer Gnaden, wir haben diese Frau Meres freigelassen, wie ihr befohlen habt. Ehe sie ging, bat sie darum, mit euch zu sprechen. Stattdessen habe ich mich mit ihr getroffen. Sie behauptet, der Flickenprinz habe von Anfang an vorgehabt, mit den Verwehten zu euch überzulaufen. Er habe sie geschickt, um im Stillen mit euch zu verhandeln, aber die Dornischen hätten sie entlarvt und verraten, ehe sie selbst mit euch sprechen konnte.
Verrat im Verrat, dachte die Königin matt. Nimmt es denn gar kein Ende?
Glaubt ihr etwas davon, Sir?
Wenig und noch viel weniger, Euer Gnaden, aber das waren ihre Worte.
Werden sie zu uns überlaufen, wenn es sein muss?
Sie sagt ja, aber zu einem Preis.
Bezahlt ihn.
Meren brauchte Eisen, kein Gold.
Der Flickenprinz wird mehr als Münzen wollen, Euer Gnaden. Meres sagt, er möchte Pentos.
Pentos? Sie kniff die Augen zusammen. Wie kann ich ihm Pentos geben? Das ist eine halbe Welt entfernt.
Er ist bereit zu warten, sagt diese Meres, bis wir nach Westeros marschieren.
Und wenn ich niemals nach Westeros marschiere?
Pentos gehört den Pentosi, und Magister Illyrio lebt in Pentos. Er hat meine Heirat mit Karl Drogo vermittelt und mir die Dracheneier geschenkt. Er hat mir euch geschickt, außerdem Belvas und Grolio. Ich schulde ihm viel und noch viel mehr. Diese Schuld werde ich nicht begleichen, indem ich seine Stadt irgendeinem Söldner überlasse. Nein!
Sir Barristan neigte den Kopf.
Euer Gnaden ist weise.
Hast du je einen so vielversprechenden Tag heraufziehen gesehen, meine Liebste? Fragte Hitzda zu Lorak, als sie sich wieder zu ihm gesellte. Er half Dani auf den Palankin, auf dem zwei hohe Throne Seite an Seite standen. Vielversprechend für dich vielleicht. Weniger für jene, die sterben müssen, ehe die Sonne untergegangen ist.
Alle Menschen müssen sterben, sagte Hitzda, doch nicht alle sterben ruhmreich und mit dem Jubel der Stadt in den Ohren.
Er gab den Soldaten ein Zeichen. Öffnet die Tür! Der Platz vor ihrer Pyramide war mit Ziegeln bunt gepflastert und die Hitze stieg flimmernd davon auf. Überall waren Leute unterwegs. Manche ließen sich in Sänften oder Tragsesseln befördern, andere saßen auf Eseln, doch die meisten waren zu Fuß. 9 von 10 Leuten bewegten sich in westliche Richtung über die breite Ziegelstraße zu Daznaks Arena. Als die Menschen sahen, wie der Palankin aus der Pyramide kam, breitete sich langsam Jubel auf dem Platz aus.
»Wie eigenartig«, dachte die Königin. Sie jubeln mir auf dem gleichen Platz zu, auf dem ich einst 163 große Herren pfählen ließ.
Eine große Trommel führte die königliche Prozession an, um ihnen den Weg durch die Straßen freizumachen. Zwischen den Schlägen verlangte ein Herold mit Schurschädel und in einem Hemd aus polierten Kupferscheiben Durchlass.
Bumm! Sie kommen! Bumm! Macht Platz! Bumm! Die Königin! Bumm! Der König! Bumm!
Hinter der Trommel marschierten Messingtiere zu viert nebeneinander. Manche trugen Knüppel, andere Stöcke. Alle trugen Faltenröcke, Ledersandalen und Mäntel, die aus quadratischen Stoffstücken in verschiedenen Farben zusammengesetzt waren, was die bunten Ziegel von Meren symbolisieren sollte. Ihre Masken glänzten in der Sonne. Eber und Bullen, Falken und Reiher, Löwen und Tiger und Bären, Schlangen mit gespaltener Zunge und grauenhafte Basilisken. Der starke Belvas, der für Pferde nichts übrig hatte, ging in seiner Nietenweste vor ihnen her und sein vernarbter brauner Bauch schwabbelte bei jedem Schritt. Irri und Jigi folgten zu Pferde mit Ago und Rakaro, dann Reznak in seinem verzierten Tragsessel mit Tuchdach, das seinen Kopf vor der Sonne schützte. Sir Barristan Selmy ritt an Danis Seite, und seine Rüstung blitzte in der Sonne. Von seinen Schultern flatterte ein knochenweißer langer Mantel. An den linken Arm hatte er sich einen großen weißen Schild geschnallt. Etwas weiter hinten kamen Quentin Martell, der dornische Prinz, und seine beiden Gefährten. Die Kolonne kroch langsam die lange Ziegelstraße entlang.
Bumm! Sie kommen! Bumm! Unsere Königin, unser König! Bumm! Macht Platz!
Dani hörte, wie ihre Zofen hinter ihr darüber stritten, wer den letzten Kampf des heutigen Tages gewinnen würde. Jigi stimmte für den gigantischen Gogor, der eher einem Bullen als einem Mann ähnelte und sogar einen Bronzering durch die Nase trug. Irri beharrte darauf, dass Belakwo Beinbrechers Flegel dem Riesen das Genick brechen würde.
»Meine Zofen sind Dothraki«, sagte sie sich. »Der Tod reitet mit jedem Khalasar.« Am Tage ihrer Heirat mit Karl Drogo waren plötzlich Arax gezückt worden, und Männer waren gestorben, während andere tranken und sich einander hingaben. Bei den Pferdeherren gingen Leben und Tod Hand in Hand, und ein paar Blutspritzer wurden als Segen für eine Ehe betrachtet. Ihre neue Ehe würde bald in Blut ertränkt werden. Was für ein Segen das sein musste.
Bumm, 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 bumm,
dröhnte die Trommel, schneller als zuvor und plötzlich wütend und ungeduldig. Sir Barristan zog sein Schwert, als die Kolonne zwischen der rosa-weißen Pyramide von Pal und der grün-schwarzen von Nakwan stehen blieb. Dany drehte sich um. »Warum haben wir angehalten?« Hitzda stand auf. »Der Weg ist versperrt.« Ein Palankin lag umgestürzt mitten im Weg. Einer der Träger war von der Hitze übermannt worden und auf den Ziegeln zusammengebrochen. »So helft ihm doch!« befahl Dany. »Holt ihn von der Straße, ehe jemand auf ihn tritt, und gebt ihm Wasser und zu essen. Er sieht aus, als hätte er seit 2 Wochen nichts mehr gegessen.« Sir Barristan blickte sich unbehaglich nach rechts und links um. Auf den Terrassen zeigten sich Gesichter von Giskari, die kalt und unfreundlich auf sie herabschauten.
»Euer Gnaden, dieser Halt gefällt mir gar nicht. Das könnte eine Falle sein. Die Söhne der Harpie
wurden gezähmt«, verkündete Hitzda zu Lorak. »Warum sollten Sie meiner Königin Böses antun wollen, nachdem sie mich zu ihrem König und Gemahl erwählt hat? Jetzt helft dem Mann, wie meine süße Königin befohlen hat.« Er nahm Danys Hand und lächelte. Die Messingtiere führten den Befehl aus. Dany schaute ihnen bei der Arbeit zu. »Diese Träger waren Sklaven, bevor ich gekommen bin. Ich habe sie befreit. Aber dieser Palankin ist nicht leichter geworden.« »Wohl wahr«, sagte Hitzda. »Aber diese Männer werden nun dafür bezahlt, den Palankin zu tragen. Bevor du kamst, hätte der Mann, der gestürzt ist, einen Aufseher gehabt, der ihn ausgepeitscht hätte, bis ihm die Haut in Fetzen vom Rücken gehangen wäre. Heute erhält er stattdessen Hilfe.« Das stimmte. Ein Messingtier mit Ebermaske hatte dem Träger einen Schlauch Wasser gereicht. »Ich nehme an, ich sollte für die kleinen Siege dankbar sein«, sagte die Königin. »Erst ein Schritt und dann noch einer, und bevor wir uns versehen, laufen wir. Gemeinsam werden wir ein neues Meren erschaffen.« Die Straße war endlich wieder frei. »Sollen wir weiter?« Was konnte sie tun, außer zu nicken? »Erst ein Schritt und dann noch einer. Aber wo laufe ich eigentlich hin?« Am Tor von Daznaks Arena standen sich 2 hohe Bronzekrieger im Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Einer schwang ein Schwert, der andere eine Axt. Der Bildhauer hatte den Moment festgehalten, als sie einander töteten, und ihre Klingen und Körper bildeten einen Bogen über ihnen. »Die Kunst des Todes«, dachte Dany. Sie hatte die Kampfarenen schon oft von ihrer Terrasse aus gesehen. Die kleineren sprenkelten das Gesicht von Miren wie Pockennarben, die größeren waren schwärende Wunden im Fleisch, rot und roh. Keine jedoch konnte sich mit dieser hier vergleichen. Der starke Belvas und Sir Barristan gesellten sich an ihre Seite, während sie und ihr hoher Gemahl unter den Bronzestatuen hindurchgetragen wurden und den oberen Rand der großen Ziegelarena erreichten, die wie eine Schüssel in der Erde lag und deren Sitzreihen sich mit Bänken in den verschiedensten Farben in die Tiefe erstreckten. Hitzda zu Lorak führte sie nach unten, durch Schwarz, Violett, Blau, Grün, Weiß, Gelb und Orange zum Rot, wo die scharlachroten Ziegel die gleiche Farbe hatten wie der Sand unten. Um sie herum verkauften Händler Hundewürstchen, geröstete Zwiebeln und ungeborene Welpen am Stock. Aber Dany hatte keinen Bedarf für solcherlei. Hitzda hatte gekühlten Wein und gesüßtes Wasser, Feigen, Datteln, Melonen und Granatäpfel, Pekannüsse und Paprika sowie eine große Schüssel mit in Honig gerollten Heuschrecken in ihre Loge bringen lassen. Der starke Belvas brüllte »Heuschrecken«, nahm die Schüssel und begann sie mit vollen Händen in sich hineinzuschaufeln. »Sie schmecken sehr gut«, meinte Hitzda. »Du solltest davon kosten, meine Liebe. Bevor sie in Honig gerollt wurden, wurden sie in Gewürzen gewälzt, daher schmecken sie gleichzeitig süß und scharf.«
Das erklärt, weshalb der starke Belvas so schwitzt, sagte Dani. Ich bleibe lieber bei Feigen und Datteln. Auf der anderen Seite der Arena saßen die Grazien in ihren wallenden Roben aus verschiedenen Farben und scharten sich um die gestrenge Gestalt von Galazza Galare, die als einzige grün trug. Die großen Herren von Meren nahmen die roten und orangefarbenen Bänke ein. Die Frauen trugen Schleier, die Männer hatten das Haar mit Bürsten und Lack zu Hörnern und Händen und Stacheln geformt. Hitzdas Verwandtschaft aus dem uralten Geschlecht der Lorax bevorzugte offensichtlich Tokars in den Farben Violett und Indigo und Lila, während die der Pals in Rosa und Weiß gestreift waren. Die Gesandten aus Junkai trugen alle Gelb und saßen in der Loge neben dem König. Jeder hatte seine Sklaven und Diener dabei. Merener von geringerer Abstammung saßen in den oberen Reihen, ein wenig weiter vom Gemetzel entfernt. Die schwarzen und violetten Bänke ganz oben mit dem größten Abstand zum Sand wurden von den Freigelassenen und anderem gemeinen Volk eingenommen. Die Söldner hatte man ebenfalls dort untergebracht, wie der Aeneris sah, und die Hauptleute saßen mitten unter ihren Soldaten. Sie entdeckte das wettergegerbte Gesicht des braunen Ben und Blutbart mit dem feuerroten Bart und den langen Zöpfen. Ihr hoher Gemahl erhob sich und hob die Hände. »Große Herren! Meine Königin ist an diesem Tage gekommen, um euch, ihrem Volk, ihre Liebe zu zeigen. Durch ihre Gnade und mit ihrer Erlaubnis überlasse ich euch jetzt eurer Kunst des Todes. Meren, lasst Königin Daenerys hören, wie sehr ihr sie liebt!« Aus 10.000 Kehlen wurde Dank geschrien, dann aus 20.000, und schließlich brüllten sie alle. Sie riefen nicht ihren Namen, den kaum jemand aussprechen konnte. Mutter riefen sie stattdessen in der alten Totensprache von Gies, in der das Wort Müssa lautete. Sie stampften mit den Füßen und schlugen sich auf die Bäuche und brüllten »Müssa, Müssa, Müssa«, bis die ganze Arena zu beben schien. Dani ließ den Lärm über sich hinwegbranden. »Ich bin nicht eure Mutter«, hätte sie zurückrufen können. »Ich bin die Mutter eurer Sklaven, die Mutter jedes Jungen, der je in diesem Sand sterben musste, während ihr euch den Bauch mit Heuschrecken in Honig vollgeschlagen habt.« Hinter ihr beugte sich Retznack vor und flüsterte ihr ins Ohr. »Euer Herrlichkeit, hört nur, wie sehr sie euch lieben.« »Nein«, wusste sie, »sie lieben ihre Kunst des Todes.« Als der Jubel verebbte, erlaubte sie sich, Platz zu nehmen. Ihre Loge lag im Schatten, dennoch hatte sie Kopfschmerzen. »Jiki«, rief sie, »etwas gesüßtes Wasser, bitte. Meine Kehle ist ausgedörrt.« »Kratz wird die Ehre haben, heute als Erster zu töten«, erzählte Hitzda ihr. »Er ist der beste Kämpfer aller Zeiten.«
»Der starke Belvas war besser«,
behauptete der starke Belvas. Kratz war ein Merener von bescheidener Geburt, ein großer Mann, dessen rot-schwarzes Haar auf der Mitte des Kopfes zu einer steifen Bürste geschnitten war. Sein Gegner war ein Speerträger mit Ebenholzhaut, der von den Zammereils stammte und Kratz mit seinen Stichen eine Weile lang auf Abstand halten konnte. Doch sobald Kratz mit seinem Kurzschwert an dem Speer vorbeigekommen war, ging das Gemetzel los. Als es vorüber war, schnitt Kratz dem schwarzen Mann das Herz heraus, hob es rot und tropfend über den Kopf und biss dann davon ab. »Kratz glaubt, die Herzen tapferer Männer würden ihm mehr Kraft verleihen«, erklärte Hitzda. Jiki gab leise ihre Zustimmung kund. Dani hatte einmal das Herz eines Hengstes gegessen, um ihrem ungeborenen Sohn Kraft zu verleihen. Doch das hatte Raego nicht gerettet, als die Maegi ihn im Mutterleib ermordet hatte. »Dreifachen Verrat wirst du erleben. Sie war der Erste gewesen, Jorah der Zweite, der braune Ben Flum der Dritte.« Hatte sie damit allen Verrat hinter sich? »Ah«, sagte Hitzda zufrieden, »jetzt kommt die gesprenkelte Katze. Sieh nur, wie er sich bewegt, meine Königin, ein Gedicht auf zwei Beinen.« Der Gegner, den Hitzda für das wandelnde Gedicht ausgewählt hatte, war so groß wie Gogor und so breit wie Belvas, aber langsam. Sie kämpften 2 Meter von Danis Loge entfernt, als die gesprenkelte Katze die Kniesehne des Hünen durchtrennte. Der Mann brach zusammen und die Katze stellte ihm einen Fuß auf den Rücken, legte eine Hand um seinen Kopf und schlitzte ihm von Ohr zu Ohr die Kehle auf. Der rote Sand trank sein Blut und der Wind holte sich seine letzten Worte. Die Zuschauer brüllten vor Begeisterung.
»Ein schlechter Kampf, aber ein guter Tod«, sagte der starke Belvas. »Der starke Belvas mag es nicht, wenn sie schreien.«
Er hatte alle in Honig gerollten Heuschrecken verschlungen. Er rülpste und trank einen Schluck Wein. Bleiche Quarteen, schwarze von den Summer Isles, kupferfarbene Dothraki, Tiroshi mit blauen Bärten, Lämmermenschen, Yogosnai, mürrische Bravosi, braun gestreifte Halbmenschen aus dem Dschungel von Sotorios, von allen 4 Enden der Welt kamen die Menschen, um in Daznaks Arena zu sterben. »Dieser sieht vielversprechend aus, meine Süße«, sagte Hitzda über einen jungen Mann aus Lys mit langem blonden Haar, das im Wind wehte. Doch just in dem Moment packte sein Gegner eine Handvoll dieses langen Haares, brachte den Jungen aus dem Gleichgewicht und schlitzte ihm den Bauch auf. Im Tod sah er sogar noch jünger aus als mit der Klinge in der Hand. »Ein Kind«, sagte Dani. »Er war noch ein Kind.« 16, erwiderte Hitzda. »Ein erwachsener Mann, der sich aus freien Stücken entschlossen hat, sein Leben für Gold und Ruhm zu riskieren. Heute sterben keine Kinder mehr in Daznaks Arena, wie es meine sanfte Königin in ihrer Weisheit angeordnet hat.« »Ein weiterer kleiner Sieg. Vielleicht kann ich mein Volk nicht zum Guten bekehren«, sagte sie sich. »Aber zumindest muss ich versuchen, sie etwas weniger schlecht zu machen.« Daenerys hätte auch die Kämpfe zwischen Frauen verboten, aber Barsena Schwarzhaar hatte darauf bestanden, dass sie das gleiche Recht wie ein Mann habe, ihr Leben zu riskieren. Die Königin hatte auch die verrückten Einlagen verbieten lassen wollen, die komischen Kämpfe zwischendurch, in denen Krüppel, Zwerge und alte Weiber mit Hackbeilen, Fackeln und Hämmern aufeinander losgingen. Je ungeschickter die Kämpfer, desto größer der Spaß. Aber Hitzda hatte gesagt, sein Volk würde sie mehr lieben, wenn sie mit den Menschen lachte, und er hatte außerdem darauf hingewiesen, dass Krüppel, Zwerge und alte Weiber ohne solche Belustigungen verhungern würden. Also hatte Dani eingelenkt. Es war außerdem Sitte gewesen, Verbrecher in die Arena zu schicken, und der Beibehaltung dieses Brauchs hatte sie zugestimmt, allerdings nur für bestimmte Verbrechen. Mörder und Vergewaltiger dürfen zum Kampf gezwungen werden und alle, die weiterhin Sklaven halten, aber keine Diebe und keine Schuldner. Tiere waren allerdings immer noch erlaubt. Dani schaute zu, wie ein Elefant ohne viel Federlesens ein Rudel von 6 roten Wölfen zertrampelte. Als nächstes lieferten sich ein Stier und ein Bär einen blutigen Kampf, nachdem beide Tiere schwer verletzt verendeten. »Das Fleisch wird nicht verschwendet«, sagte Hitzda. »Die Fleischer bereiten aus den Kadavern einen herzhaften Eintopf für die Armen. Jeder Mann, der zu den Toren des Schicksals kommt, soll eine Schüssel erhalten.« »Das ist ein gutes Gesetz«, sagte Dani. »Davon habt ihr so wenige.« »Wir müssen sicherstellen, dass diese Tradition fortgeführt wird.« Nach den Tierkämpfen folgte eine kleine Schlacht, in der 6 Fußsoldaten gegen 6 Reiter antraten, wobei erstere mit Schilden und Langschwertern bewaffnet waren und letztere mit Arax, der Dothraki. Die nachgebildeten Ritter trugen Kettenhemden, die scheinbaren Dothraki keine Rüstung. Anfangs sah es aus, als wären die Reiter im Vorteil, da sie 2 Gegner niederritten und einem dritten das Ohr abschlugen, doch dann griffen die überlebenden Ritter die Pferde an und einen nach dem anderen wurden die Reiter aus dem Sattel geholt und erschlagen. Sehr zu Jikis Entsetzen.
»Das war kein echtes Kalasar«, sagte sie.
»Dieses Fleisch gesellt sich hoffentlich nicht zu dem herzhaften Eintopf«, sagte Dani, als die Leichen hinausgetragen wurden. »Die Pferde durchaus«, antwortete Hitzda, »die Männer nicht.«
»Pferdefleisch und Zwiebeln geben Kraft«, sagte Belvas.
Auf die Schlacht folgte die erste komische Einlage des Tages, ein Tjust zwischen 2 Zwergen, die einem der junkischen Edlen gehörten, die Hitzda zu den Spielen eingeladen hatte. Einer ritt auf einem Hund, der andere auf einem Schwein. Ihre Holzrüstungen waren frisch bemalt worden und eine zeigt dir den Hirsch des Usurpators Robert Baratheon, die andere den goldenen Löwen des Hauses Lannister. Das geschah offensichtlich um ihretwillen. Bald lachte Belvas schallend über die Mätzchen, Dany hingegen musste sich bemühen zu lächeln. Als der Zwerg in Rot aus dem Sattel fiel und dem Schwein durch den Sand nachjagte, während der andere Zwerg auf dem Hund hinter ihm hergaloppierte und ihm mit dem Holzschwert wieder und wieder auf den Hintern schlug, sagte sie, »Das ist süß und albern, aber...« »Nur Geduld, meine Süße«, sagte Hitzdar, »gleich lassen Sie die Löwen los.«
Daenerys sah ihn fragend an.
»Löwen?« »Drei. Die Zwerge wissen nichts davon.«
Sie runzelte die Stirn. »Die Zwerge haben Holzschwerter, Rüstungen aus Holz. Wie sollen sie sich gegen Löwen wehren?«
»Schlecht«, sagte Hitzdar. »Doch vielleicht überraschen sie uns ja. Vermutlich werden sie jedoch schreien und herumlaufen und versuchen, aus der Arena zu klettern. Das macht es ja so komisch.«
Dany gefiel das nicht.
»Ich verbiete es.«
»Sanfte Königin, du willst dein Volk doch nicht enttäuschen.«
»Du hast mir geschworen, die Kämpfer wären erwachsene Männer, die aus freien Stücken zugestimmt haben, ihr Leben für Gold und Ehre zu riskieren. Diese Zwerge haben nicht zugestimmt, mit Holzschwertern gegen Löwen zu kämpfen. Du wirst das verhindern, sofort!«
Der König presste die Lippen aufeinander. Einen Herzschlag lang meinte Dany in diesen gelassenen Augen Zorn aufflackern zu sehen.
»Wie du befehlst!«
Hitzdar winkte seinem Arenameister zu.
»Keine Löwen!«
sagte er, als der Mann mit der Peitsche in der Hand zu ihm kam.
»Nicht einen einzigen, Euer Herrlichkeit, wo ist denn dann der Spaß an der Sache?«
»Meine Königin hat gesprochen, den Zwergen darf kein Haar gekrümmt werden.«
»Das wird der Menge nicht gefallen.«
»Dann bringt Barsena herein, das sollte sie bei Laune halten.«
»Euer Habenheit wird es am besten wissen.«
Der Arenameister ließ die Peitsche knallen und brüllte Befehle. Die Zwerge wurden mitsamt Schwein und Hund hinausgescheucht, während die Zuschauer ihr Missfallen zum Ausdruck brachten, indem sie zischten und Steine und faules Obst nach ihnen warfen. Dafür erhob sich tosender Jubel, als Barsena Schwarzhaar, gekleidet allein in Lendenschurz und Sandalen, den Sand betrat. Die große dunkle Frau war um die 30 Jahre alt und bewegte sich mit der wilden Anmut eines Panthers.
»Barsena ist äußerst beliebt«, sagte Hitzdar, während der Lärm die Arena erfüllte. »Die mutigste Frau, die ich je gesehen habe.«
Der starke Belvas sagte,
»Gegen Mädchen zu kämpfen ist nicht mutig. Gegen den starken Belvas zu kämpfen, das wäre mutig.«
»Heute kämpft sie gegen einen Keiler«, verriet Hitzdar.
»Ja«, dachte Dany, »weil du keine Frau auftreiben konntest, die gegen sie antreten wollte, gleichgültig wie hoch die Prämie auch war.«
»Und wie es mir scheint, nicht mit einem Holzschwert.«
Der Keiler war ein riesiges Tier und hatte Hauer so lang wie ein Unterarm. Die kleinen Augen funkelten vor Wut. Sie fragte sich, ob der Keiler, der Robert Baratheon getötet hatte, ebenfalls so zornig ausgesehen hatte. Ein schreckliches Geschöpf und ein schrecklicher Tod. Für einen Moment tat ihr der Usurpator beinahe leid.
»Barsena ist äußerst flink«, sagte Reznak. »Sie wird mit dem Keiler tanzen, Euer Herrlichkeit, und ihm stets einen Schnitt versetzen, wenn er an ihr vorbeirennt. Ehe er verendet, wird der Blut überströmt sein, ihr werdet schon sehen.«
Es begann genauso, wie er es beschrieben hatte. Der Keiler griff an, Barsena wich zur Seite aus, und ihre Klinge blitzte in der Sonne auf.
»Sie braucht einen Speer«,
sagte Sir Barristan, als sie zum zweiten Mal über das Tier sprang.
»So kämpft man nicht gegen einen Keiler.«
Er klang genau wie der mäkelnde alte Großvater, als den Dario ihn immer bezeichnet hatte. Barsenas Klinge hatte sich rot gefärbt, doch bald hielt der Keiler inne. »Er ist klüger als ein Stier«, erkannte Dany. »Er wird nicht noch einmal angreifen.« Barsena kam zu der gleichen Erkenntnis. Schreiend ging sie auf den Keiler zu und warf ihr Messer von einer Hand in die andere. Als das Tier zurückwich, fluchte sie und schlug nach seiner Schnauze, um es zu reizen, und hatte Erfolg. Diesmal kam ihr Sprung einen Augenblick zu spät, und ein Hauer riss ihr das Bein vom Knie bis zum Schritt auf. Ein Stöhnen löste sich aus 30.000 Kehlen. Barsena umklammerte ihr zerfetztes Bein, ließ das Messer fallen und versuchte davon zu humpeln, aber ehe sie noch zwei Schritte gemacht hatte, stürzte sich der Ebe erneut auf sie. Dani wandte sich ab.
»War das mutig genug?« fragte sie den starken Belvas, als sein Schrei über den Sand hallte.
»Gegen Schweine zu kämpfen ist mutig, aber es ist nicht mutig, so laut zu schreien. Das tut dem starken Belvas in den Ohren weh!«
Der Eunuch rieb sich den dicken Bauch, der mit alten weißen Narben überzogen war.
»Und davon bekommt der starke Belvas auch Bauchschmerzen!«
Der Keiler vergrub die Schnauze in Barsenas Bauch und begann, ihr die Eingeweide herauszureißen. Der Geruch war mehr, als die Königin ertragen konnte. Die Hitze, die Fliegen, das Geschrei der Menge. »Ich bekomme keine Luft.« Sie nahm den Schleier ab und ließ ihn mit dem Wind davonfliegen. Auch die Toka zog sie aus. Die Perlen klickten leise aneinander, als sie sich aus der Seide schälte.
»Khaleesi«, fragte Iri, »was tut ihr?«
»Ich ziehe meine Schlappohren aus.« Ein Dutzend Männer mit Schweinespießen trabten auf den Sand, um den Keiler von der Leiche fort in seinen Pferch zu treiben. Der Arenameister war bei ihnen und hielt seine lange, mit Widerhaken versehene Peitsche in der Hand. Als er den Eber damit schlug, stand die Königin auf. »Sir Barristan, würdet ihr mich bitte sicher in meinen Garten zurückgeleiten?« Hitzda wirkte verdattert.
»Es ist doch noch gar nicht vorbei. Erst kommt wieder ein komisches Zwischenspiel, 6 alte Weiber und dann 3 weitere Kämpfe, am Ende Belakwo und Gogor.«
»Belakwo wird gewinnen«, verkündete Iri, »das ist bekannt.«
»Das ist nicht bekannt«, entgegnete Jiki. »Belakwo wird sterben.«
»Der eine oder der andere wird sterben«, sagte Dani. »Und der Überlebende stirbt an einem anderen Tag. Das war ein Fehler.«
»Der starke Belvas hat zu viele Heuschrecken gegessen.«
Dem Ausdruck auf seinem breiten, braunen Gesicht nach war dem starken Belvas schrecklich übel.
»Der starke Belvas braucht Milch.«
Hitzda beachtete den Eunuchen nicht. Stattdessen wurde er förmlich. »Euer Herrlichkeit, das Volk von Meren ist zusammengekommen, um unsere Vereinigung zu feiern. Ihr habt den Jubel gehört. Ihr dürft euch nicht einfach so über seine Liebe hinwegsetzen.« »Sie haben meinen Schlappohren zugejubelt, nicht mir. Bringt mich aus diesem Schlachthaus, mein Gemahl.« Sie hörte das Schnauben des Keilers, die Schreie der Speerträger, das Knallen der Peitsche.
»Süße Gemahlin, nein, bleibt noch ein wenig, nur für das Zwischenspiel und einen letzten Kampf. Schließ die Augen, das wird niemandem auffallen. Sie werden alle auf Belakwo und Gogor schauen. Dies ist nicht der rechte Moment für...«
Ein Schatten verdunkelte sein Gesicht. Tumult und Geschrei verstummten. 10.000 Stimmen schwiegen plötzlich. Alle Blicke wandten sich gen Himmel. Ein warmer Wind strich über Danis Wangen, und durch das Klopfen ihres Herzens hindurch hörte sie das Flattern von Schwingen. 2 Speerträger suchten Schutz. Der Arenameister erstarrte, wo er stand. Der Keiler schlich schnüffelnd zurück zu Barsena. Der starke Belvas stöhnte, fiel von seinem Sitz und ging auf die Knie. Über ihnen drehte der Drache einen Kreis und hob sich dunkel vor der Sonne ab. Seine Schuppen waren schwarz, seine Augen und Hörner und Rückenplatten blutrot. Drogon war schon immer der größte ihrer 3 Drachen gewesen, und in der Wildnis war er noch weiter gewachsen. Seine Schwingen spannten sich von Spitze zu Spitze 6 Meter weit und waren schwarz wie Jet. Er schlug einmal mit den Flügeln, als er über den Sand flog, und es gab einen Knall wie ein Donnerschlag. Der Keiler hob den Kopf, schnaubte, und Flammen hüllten ihn ein, schwarzes Feuer durchsetzt mit Rot. Dani spürte die Hitze noch aus einer Entfernung von 10 Metern. Der Todesschrei des Tiers klang fast wie der eines Menschen. Drogon landete auf dem Kadaver und grub die Krallen in das rauchende Fleisch. Als er zu fressen begann, machte er keinen Unterschied zwischen Barsena und dem Keiler.
»O, ihr Götter«, stöhnte Reznak, »er frisst sie auf!«
Der Sehneschall schlug die Hand vor den Mund. Der starke Belvas übergab sich lautstark. Auf Hitzda Zoloraks langem, blassem Gesicht zeigte sich ein sonderbarer Ausdruck, teils Angst, teils Wollust, teils Verzückung. Er leckte sich die Lippen.
Dani sah, dass die Pals die Stufen hinaufrannten, sie hoben ihre Tokas an und stolperten über die Säume, weil sie es so eilig hatten. Andere Zuschauer folgten ihnen. Manche rannten und drängten sich gegenseitig aus dem Weg. Die meisten jedoch blieben auf ihrem Platz sitzen. Ein Mann wollte unbedingt zum Helden werden. Er gehörte zu den Speerträgern, die den Keiler zurück in seinen Pferch treiben sollten. Vielleicht war er betrunken, vielleicht auch einfach nur verrückt. Vielleicht hatte er Barsena Schwarzhaar aus der Ferne verehrt. Oder er hatte Gerüchte über das Mädchen Hazea gehört. Oder er war einfach nur ein gewöhnlicher Mann, der hoffte, die Barden würden Lieder über ihn singen. Er rannte los, den Speer in den Händen. Roter Sand spritzte unter seinen Füßen auf, und von den Bänken gellten Schreie. Drogon hob den Kopf. Blut tropfte von seinen Zähnen. Der Held sprang auf seinen Rücken und trieb dem Drachen die eiserne Speerspitze in den schuppigen Halsansatz. Dani und Drogon brüllten gleichzeitig auf. Der Held legte sein Gewicht auf den Speer, um die Spitze tiefer hineinzutreiben. Drogon bäumte sich auf und zischte vor Schmerz. Sein Schwanz peitschte zur Seite. Dani beobachtete, wie er den Kopf am Ende des langen Schlangenhalses drehte, sah, wie sich die schwarzen Schwingen entfalteten. Der Drachentöter verlor den Halt und stürzte in den Sand. Er wollte sich wieder erheben, als sich die Drachenzähne fest um seinen Unterarm schlossen. »Nein!« konnte der Mann gerade noch schreien. Drogon riss ihm den Arm aus der Schulter und warf ihn zur Seite wie ein Hund, der eine Ratte gefangen hat. »Tötet ihn!« schrie Hizdah zu Lorak den anderen Speerträgern zu. »Tötet die Bestie!« Ser Barristan hielt sie fest.
»Schaut nicht hin, euer Gnaden.
Lasst mich los!« Dani wand sich aus seinem Griff. Die Zeit schien stillzustehen, als sie über die Brüstung sprang. Als sie im Sand landete, verlor sie eine Sandale. Im Laufen spürte sie den Sand heiß und rau zwischen den Zehen. Ser Barristan rief ihr etwas hinterher. Der starke Belvas erbrach sich noch immer. Sie rannte schneller. Die Speerträger rannten ebenfalls. Manche stürmten mit dem Speer in der Hand auf den Drachen zu, andere ließen ihre Waffen fallen und liefen davon. Der Held zuckte auf dem Sand. Das helle Blut spritzte aus dem zerfetzten Armstumpf an seiner Schulter. Sein Speer steckte noch in Drogons Rücken und zitterte, als der Drache mit den Flügeln schlug. Rauch stieg aus der Wunde auf. Als sich die anderen Speerträger näherten, spuckte der Drache Feuer und hüllte zwei Männer mit seinen Flammen ein. Sein Schwanz schlug aus und traf den Arenameister, der sich von hinten an ihn heranschlich und zerschmetterte ihn. Ein weiterer Angreifer stach nach seinen Augen, bis der Drache ihn packte und ihm mit dem Maul den Bauch herausriss. Die Mirena schrien, fluchten, heulten. Dani hörte, dass jemand hinter ihr herkam. »Drogon!« schrie sie. »Drogon!« Er wandte den Kopf. Rauch stieg zwischen seinen Zähnen auf. Auch sein Blut rauchte, wo es auf den Boden tropfte. Er schlug wieder mit den Schwingen und wirbelte einen kleinen scharlachroten Sandsturm auf. Dani taumelte in die heiße rote Wolke und hustete. Er schnappte nach ihr. »Nein!« konnte sie gerade noch hervorstoßen. »Nein, nicht mich! Kennst du mich nicht?« Die schwarzen Zähne schlossen sich wenige Zoll vor ihrem Gesicht. »Er wollte mir den Kopf abreißen.« Sie hatte Sand in den Augen. Dann stolperte sie über die Leiche des Arenameisters und fiel auf den Rücken. Drogon brüllte. Der Schrei erfüllte die Grube. Ein heißer Wind hüllte sie ein. Der lange, schuppige Hals des Drachen reckte sich ihr entgegen. Als er das Maul aufriss, bemerkte sie Knochensplitter und verkohltes Fleisch zwischen seinen schwarzen Zähnen. Seine Augen sahen aus wie geschmolzen. »Ich schaue in den Höllenschlund, und doch darf ich es nicht wagen, den Blick abzuwenden.« Nie zuvor war sie sich einer Sache so sicher gewesen. »Wenn ich vor ihm weglaufe, wird er mich verbrennen und verschlingen.« In Westeros predigten die Septone von sieben Höllen und sieben Himmeln, doch die sieben Königslande und ihre Götter waren weit entfernt. »Falls sie hier sterben musste«, fragte sich Dani, »würde der Pferdegott der Dothraki das Gras teilen und sie in seinen Kalasar in den Sternen rufen, damit sie an der Seite ihrer Sonne, ihrer Sterne durch die Nachtlande reiten könnte?« Oder würden die zornigen Götter von Gies ihre Harpien schicken, um ihre Seele einzufangen und sie in die Tiefe zu zerren, um sie dort zu quälen? Drogon brüllte ihr direkt ins Gesicht, und sein Atem war heiß genug, um ihre Haut Blasen werfen zu lassen. Von rechts hörte sie Barristan Selmy schreien, »Hier!
Versuche es doch mit mir! Hier drüben! Hier!«
In den glühenden roten Drachenaugen sah Dani ihr eigenes Spiegelbild. Wie klein sie wirkte, wie schwach, wie zerbrechlich und ängstlich. »Ich darf ihn meine Angst nicht spüren lassen.« Sie krabbelte durch den Sand, drückte sich gegen die Leiche des Arenameisters und spürte den Griff seiner Peitsche unter ihren Fingern. Die Peitsche in der Hand zu halten, erfüllte sie mit neuem Mut. Das Leder war warm und lebendig. Drogon brüllte wieder so laut, dass sie beinahe die Peitsche fallen gelassen hätte. Er schnappte mit den Zähnen nach ihr. Dani schlug nach ihm. »Nein!« schrie sie und schwang die Peitsche mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte. Der Drache zog den Kopf ein. »Nein!« brüllte sie erneut. »Nein!« Die Widerhaken kratzten über seine Schnauze. Drogon erhob sich. Seine Schwingen warfen ihren Schatten über sie. Dani schlug mit der Peitsche auf die Bauchschuppen immer wieder, bis ihr Arm zu schmerzen begann. Sein langer Schlangenhals spannte sich wie ein Bogen. Mit einem Zischen spuckte er Feuer nach ihr. Dani sprang unter den Flammen hinweg, schwang die Peitsche und schrie, »Nein, nein, nein, runter!« In dem Brüllen, mit dem er antwortete, schwangen Angst und Wut und Schmerz mit. Er schlug einmal mit den Schwingen, zweimal und faltete sie zusammen. Der Drache zischte ein letztes Mal und streckte sich flach auf dem Bauch aus. Schwarzes Blut rann aus der Wunde, wo der Speer ihn getroffen hatte, und rauchte, wo es auf den versenkten Sand tropfte.
»Er ist Fleisch gewordenes Feuer«, dachte sie, »ebenso wie ich.«
Daenerys Targaryen schwang sich auf den Rücken des Drachen, packte den Speer und riss ihn heraus. Die Spitze war halb geschmolzen und das Eisen glühte rot. Sie warf die Waffe zur Seite. Drogon wand sich unter ihr, seine Muskeln spannten sich, als er seine Kräfte sammelte. Sand schwirrte durch die Luft. Dani konnte nichts sehen, sie bekam keine Luft, sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Die schwarzen Schwingen knallten wie Donner, und plötzlich blieb der blutrote Sand unter ihr zurück. Benommen schloss Dani die Augen. Als sie sie wieder öffnete, sah sie die Mirena unter sich durch einen Dunst aus Tränen und Staub, wie sie die Treppen hinauf und auf die Straße hinausliefen. Die Peitsche war immer noch in ihrer Hand. Sie gab Drogon damit einen Klaps auf den Hals und rief, »Höher!« Mit der anderen Hand klammerte sie sich an seinen Schuppen fest und suchte nach Halt. Drogons breite, schwarze Schwingen schlugen in die Luft. Dani spürte seine Hitze zwischen ihren Schenkeln. Ihr Herz fühlte sich an, als wollte es zerspringen. »Ja«, dachte sie, »ja, jetzt, jetzt, tu es, nimm mich, flieg!«